aufgeteilt. Das heißt, ich habe mich immer so jeden Monat mit ein paar Ereignissen rausgeschrieben. Und ihr seid natürlich eingeladen, auch wenn wir ein bisschen im zeitlichen Verzug sind und außerdem auch noch um 8 pünktlich fertig sein sollen, Fragen einfach dazwischen zu stellen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Mikrofon ist, sonst müsst ihr halt laut sein, wenn irgendetwas nicht hinreichend klar ist. Ja, im Januar 2000 waren wir natürlich alle erschossen, wie wir es jedes Jahr nach dem Kongress sind. Da habe ich keine Aktivitäten zu verzeichnen, außer Rekonstruierung. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen ist, da sehe ich nicht weiter viel. Im Februar wurde es dann schon sehr viel spannender. Da gab es zum einen am 1. Februar, so habe ich das dann im Nachhinein rekapituliert, eine Budgetverhandlung im amerikanischen Senat. Da wurde das NIPC gegründet, das National Infrastructure Protection Committee. Das heißt, in Amerika hat man den Schutz der Datenautobahn vor Cyberterroristen zur Staatsaufgabe erklärt. Und das NIPC sollte die staatliche Aufgabe erledigen, in die Gesellschaft, die ja zunehmend von elektronischen Netzen abhängig ist, eben vor Cyberterrorismus zu schützen. Dafür sollte ein Budget von 2 Milliarden US-Dollar zugewiesen werden. Das ist auch für amerikanische Verhältnisse viel Geld. Da gab es also einigen Streit und einige Pressemeldungen auch, weil einige US-Senatoren auch gesagt haben, wozu will man dann so viel Geld und was überhaupt ist Cyberterrorismus? Es gab dann ganze 10 Tage später oder 9 Tage später, um genau zu sein, die Distributed Denial of Service Attacks. Ihr erinnert euch vielleicht an auf so Medienunternehmen wie CNN, auf Yahoo, auf Amazon und so weiter und so fort. Das heißt, es wurde relativ öffentlichkeitswirksam der Begriff Cyberterrorismus erläutert. Das hat insofern was mit uns zu tun, als dass wir als Sprecher und als CCC natürlich immer Ansprechpartner sind, wenn sowas passiert. Das heißt, da klingeln dann den ganzen Tag bei uns die Telefone. Journalisten wollen wissen, was ist denn Distributed Denial of Service? Was sind denn mögliche Hintergründe? Kommt das jetzt aus der Hacker-Szene? Wer sind jetzt hier die Guten und wer die Bösen? Also mit den ganzen Fragen müssen wir uns ein bisschen herumärgern. Bei mir ging das dann so weit, dass ich sogar vom Bundesinnenministerium eingeladen wurde, um eine eilig herbeigerufene Taskforce, um dabei zu sitzen, eben Taskforce irgendwie Sicherheit im Internet oder so ähnlich hieß das dann auch, wo ich den Dubi aus Köln mitgenommen habe, der jetzt irgendwie gerade nicht hier ist. Das Problem oder das Dilemma des Innenministeriums war dann eben, dass man ja normalerweise die Aufgabe hat, das Sicherheitsgefühl des Bürgers zu adressieren. Das heißt, das, was die Polizei de facto tut, ist ja nicht Kriminalität verhindern, sondern dem Bürger das Gefühl zu geben, dass man sie irgendwie schützt. Und das ist bei uns natürlich ganz schwierig. Man hat da also, das war dann im Innenministerium mit Leuten vom BSI, und da waren aber auch einige tatsächlich eben aus dem Ministerium dabei, die dann mit so Vorschlägen kamen, wie man könnte ja Internet Service Provider, man könnte da ja Polizeipatrouillen machen bei den Internet Service Providern und ähnliches. Also man hatte da so ein bisschen altertümliche Vorstellungen. Wir kamen dann damit etwas praktischeren Vorschlägen, wie zum Beispiel, dass man eben ja durch Konfiguration der Router bereits das Spoofing verhindern könne, also dass eben keine Adresspakete rausgehen mit Adressen, also von Providern rausgehen mit Adressen, die nicht ihre sind. Und so eben eines der sozusagen Grundursachen für Distributed Denial of Service Attack schon mal zu dekonfigurieren. Das war dann einigen viel zu konkret und gar nicht politisch genug. Also es war eine ganz interessante Diskussion, die deswegen aber auch interessant war, weil da beispielsweise auf der Teilnehmerliste dann auf einmal 4 Amerikaner auftauchten, die sich eintrugen mit State Department oder einfach nur Embassy Berlin oder Embassy irgendwie Bonn, das heißt, die nicht besonders zu erkennen gaben, von welcher Institution sie denn jetzt kamen und dann auch mit ihren Vorschlägen kamen, man müsse doch die Überwachung des Staates ausweiten und so fort. Ich mache jetzt mal einen kurzen Bogen zum November, da war ich auf einer Veranstaltung des Bundesnachrichtendienstes auch zum Thema Information Warfare auf einer öffentlichen Veranstaltung, wo interessanterweise der Vizepräsident des NIPC, das ja dann mittlerweile gegründet wurde, weil der Begriff Cyberterrorismus ja relativ gut erklärt war und das Budget also auch bekommen hat, der Vizepräsident war da und wurde anmoderiert vom Bundesnachrichtendienst mit den Worten, ja, Herr Terrier oder Perrier, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob seines Namens, hat ja auch 20 Jahre Erfahrung im Bereich SIGINT der NSA. Er war dort der Leiter, also Signal Intelligence ist nichts weiter als Überwachung. Der Mann hat also Leute abgehört und Computer aufgebaut, um Leute abzuhören und entsprechend die Daten zugänglich zu machen. Was das nun wiederum mit Cyberterrorismus oder Schutz zu tun hat, das hat er leider nicht erläutern können. Aber das wirft, glaube ich, ein ganz gutes Bild auf das, was da so aufgrund von so technischen Vorgängen politisch passieren kann.
Ja, dieses Thema Distributed Denial of Service Attacks kam dann auch noch auf einer kleineren Ebene auf uns zu. Da ist in Köln dann eine Telefongesellschaft angegriffen worden. Die ganze Geschichte ist ja relativ unklar dann auch geblieben. Ich glaube, Andi, du hast dich dann nochmal mit dem Beschuldigten auseinandergesetzt. Ja,
das ist eine lange Geschichte. Also es war halt so, dass jemand beim Irken, es gibt ja dieses Spiel User versenken, das einige von euch kennen. Das besteht im Wesentlichen darin, dass man die IP-Nummer von jemand ausfindig macht, wie er am Netz hängt und diese IP-Nummer dann mit Datenpaketen zuscheißt. In diesem Fall hat ein nicht vollständig nüchterner junger Mensch aus Norddeutschland beim User versenken. Also das konnten wir nicht genau rekapitulieren. Entweder er hat sich vertippt bei der IP-Nummer, er ist jedenfalls, nachdem er ein Redirect gestartet hat, das ist eines der Programme, ist er irgendwie eingeschlafen. Das hing auch mit anderen Dingen zusammen. Nun gut, also jedenfalls, irgendwas ist da passiert und dann gab es auf einmal eine Hausdurchsuchung und alles Mögliche und eine Telefongesellschaft in Köln behauptete also, ihnen seien Millionenschaden entstanden, dadurch, dass ihr Haupteinwahlrouter irgendwie dicht geprügelt war.
Lustig finde ich dann.
Dann hat die Geschichte einige ganz, ganz komische Parameter, zum Beispiel die IP-Nummer, die nachweislich beschossen wurde, hat gar nichts mit denen zu tun. Der User, den er beschossen hat, der hängt auch gar nicht bei denen am IP dran. Also da gibt es irgendwie ganz merkwürdige Dinge. Aber was irgendwie klar ist, also Bitverteuerung ist im Jahr 2000 wirklich ein Thema gewesen. Das heißt, aus diesen kleinen Spielchen werden im Zweifelsfall, also die haben allen Ernstes ihnen dann juristisch sowohl in der strafrechtlichen als auch in der zivilrechtlichen Komponente belangen die ihn. Und zivilrechtlich ist so ein Verdienstausfall von 500.000 oder so natürlich kein Spaß für einen 19-Jährigen.
Also das ist auch irgendwie dann, zieht sich so ein gewissermaßen als roter Faden durchs ganze Jahr so. Und also man kann irgendwie sagen, dass die Scharfmacher dann halt auch zum Teil eher auf der Firmenseite sagen. Also wir stellen das zum Teil, wird es halt so dargestellt, der Staat und so weiter. Ich denke, wir sollten uns auch langsam mal mit dem Feindbild der Firma, die nichts gebacken kriegt, irgendwie trotz E-Commerce, ja. Boom und so weiter auseinandersetzen.
Also was
kommen noch ganz andere Späße auf uns zu.
Ja, was dazu kam, waren nämlich auch Hintergrundinformationen, dass bei dieser Firma, die diesen Schaden geltend gemacht hat, Umbaumaßnahmen waren und dass sie möglicherweise schlicht eine Fehlkonfigurierung hatten, dann aber sozusagen einen Schuldigen gefunden hatten, um gegenüber ihren Kunden behaupten zu können, dass der Ausfall der Systeme nicht etwa an ihrer Blödheit lag, sondern ein böser Hacker war es eben. Und das kann man natürlich der Polizei prima erzählen. Und das wirft aber natürlich so ein bisschen Probleme und beleuchtet da so ein bisschen Spannungsfelder. Apropos Spannungsfelder, ich gehe jetzt mal kurz chronologisch weiter, bevor wir dann zu diesem roten Faden gleich nochmal zurückkommen.
Ja, klar.
Im März war ich in Israel, in Tel Aviv, auf einer sogenannten Hacker-Konferenz. Ich habe darüber einen Bericht auch für die Datenschalter geschrieben. Vielleicht nur ganz kurz für diejenigen, die ihn nicht gelesen haben. Also ich befürchte, in Israel habe ich keine Hacker nach meinem Verständnis getroffen. Ich habe super nette Jungs getroffen, die da mit Technologie rumspielen, die sich damit auseinandersetzen, wie man Computersysteme lahmlegt, wie man in sie einbricht, wie man alles Mögliche mit ihnen macht. Allerdings, vielleicht habe ich einen Hacker getroffen, der war so 17. Also alle ab 18 müssen da zum Militär. Und ob Mann oder Frau, in dem Moment, wo man zum Militär geht und zu erkennen gibt, dass man weiß, wie ein Computer funktioniert, ist man in der Abteilung Information Warfare tätig. Man kann sich das noch, es gibt eine Möglichkeit, auch in Israel das Militär zu umgehen. Die besteht allerdings dort darin, dass man dann zum Geheimdienst geht. Es war also keine besonders entspannte Veranstaltung. Es waren im Wesentlichen eben Jungs, die entweder fürs Militär oder für den Geheimdienst oder schon ein bisschen älter waren und dann für Firmen gearbeitet haben, die eben entweder fürs Militär oder für den Geheimdienst gearbeitet haben. Und abgesehen davon, von dem Ambiente von Männern mit Maschinengewehren, die da einfach ganz normal durch die Straßen laufen, muss ich doch sagen, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dort also ein bisschen sehr extrem waren. Und die Diskussion dort, also gut, es war alles ein bisschen geprägt von Paranoia und von militärischen Auseinandersetzungen. Auf der anderen Seite technologisch, ich meine, was dort diskutiert wird und was dort betrieben wird, einige von euch kennen vielleicht das Internet Auditing Project, das wir auch mal in der Datenschalter vorgestellt haben, die also systematisch, zumindest mit dem Ansatz, weltweit alle Computer mal abzuscannen, wie sicher oder unsicher die im Internet hängenden Rechner dann so sind, da riesige Datenbanken anlegen. Und ich möchte nur andeuten, so ganz frei von militärischen Interessen ist das also nicht, was da passiert, aber das sind eben auch Spannungsfelder, die man vielleicht wahrnehmen sollte. Ich war einen Monat später im April in Moskau auf einer Cyber Rights Konferenz, auch als sozusagen CCC-Vertreter. Das war verhältnismäßig entspannt. Entspannt heißt, dass nicht wie früher da also irgendwie Schießereien und Mafia-Szenen oder so sich abspielen, sondern es ist ganz einfach, die Gebiete sind aufgeteilt, nur der Kapitalismus funktioniert dort ein bisschen anders. Also wenn man da beispielsweise, am ersten Abend waren wir im Hotel und da gab es einen riesen Restaurantraum, am anderen Ende dieses Saales, kann man sagen, spielte irgendwo, gerade als wir uns hinsaßen mit 10 Leuten und uns gegenseitig bekannt machen wollten, fing an, eine Kapelle Musik zu spielen, und wir fragten dann den Ober, ob die nicht einfach nach Hause gehen wollen, weil wir brauchen keine Musik, anmachen, und dann ja, wurde Geld dafür gefordert, dass die aufhören zu spielen. Also man, es funktionierte alles genau andersrum. Im Hotel lungern auch so 3 sogenannte Sicherheitsfachkräfte rum, die aber auch alle den Eindruck machen, dass wenn man sie jetzt schlecht bezahlt, dann hat man vielleicht auch ein Problem. Also das ist dort alles ein bisschen anders. Die Internetsituation ist geprägt davon, dass die Regierung bereits beim Aufbau von Internet-Service-Providern, also quasi ja, Anbindung an den FAPSI, das ist der Inlandsgeheimdienst für die Telekommunikationsüberwachung, in derselben Bandbreite fordert, wie der Provider dann seinen Usern gegenüber entsprechende Bandbreiten anbietet. Also mehr muss man dazu wohl nicht sagen. Automatisierter Zugriff ist auch dort das Stichwort. Also nebenbei bemerkt, diese ganze Strategie von Signal Intelligence, wo wir auch letztes Jahr über Echelon diskutiert haben, die ist insofern in der Veränderung begriffen, als dass das, was heute Lawful Interception genannt wird, in der Regel automatisierte Schnittstellen sind, wo eben der Staat dann auf die entsprechenden Konfigurierungen des Providers Zugriff nehmen kann. Dazu gibt es am dritten Tag auch noch einen Workshop, der heißt TKG für Kommunikationsüberwachung und ähnliches. Gut, ich will es mal nicht zu lang machen.
In welchem Monat bist du denn?
Ich bin noch im Mai jetzt so, ganz kurz, da war ich bei einer Konferenz noch kurz zu dem Thema von Herrn Fink. Der Fink ist der Wanzenspeer der Republik. Das war insofern, also der sucht halt elektronische oder elektronische Lauschabwehr ist sein Bereich. Da war ich mit Felix. Wir haben ein bisschen was über Internet erzählt und ein bisschen zugehört, was die da so treiben. Interessant war der Herr Hellenbroich, ehemaliger BND-Präsident, der da irgendwann mal abgesetzt wurde, weil er ein bisschen Mist gemacht hat. Oder da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Erzählte dann lustige kleine Anekdoten, wie beispielsweise, dass er an seinem ersten Arbeitstag sich mal so Überblick über die Agenten hat verschaffen lassen und auch mal fragte, sagen Sie, wie viele haben wir denn in Amerika? Und dann fragte man, wie bitte in Amerika? Das ist doch keine ernst gemeinte Frage. Und er sagte, doch, sagen Sie doch mal, wir haben doch in allen möglichen Ländern, und also das sind doch unsere Freunde und so fort. Also das würde man ja nicht machen. Und also er hat da wohl ein schlechtes Standing gehabt, hat aber ein bisschen aufschlussreich was berichtet über die juristische Grundlage von Bad Aibling. Er sprach also von den sozusagen Besatzerverträgen und so weiter und so fort. Und auch ein bisschen davon, das hat dann jemand anders aus dem Publikum noch ergänzt, dass das Problem eben gewesen sei bei der deutschen Vereinigung, also das hat jetzt nicht er gesagt, sondern jemand, den ich jetzt mal namentlich außen vor lasse, dass eben bei den 2+4 Gesprächen zur deutschen Vereinigung die Amerikaner immer gesagt haben, naja, diese Telekommunikationszugriffsrechte, die wir aber damals noch hatten, als er noch Kolonie war, sozusagen, die hätten wir aber gerne weiterhin. Und Herr Kohl war zum damaligen Zeitpunkt Telekommunikationsüberwachung schlicht nicht wichtig, weil er das nicht wusste, was das ist. Also der Kohl, der hat halt erst im Laufe dieses Jahres überhaupt verstanden, was Telekommunikationsüberwachung heißt. Da hat ihm irgendjemand mal seine Akten auf den Tisch gelegt. Und daraus resultieren jetzt gewisse Rechte, die die Amerikaner eben haben. Das hängt alles zusammen mit der Information Shield Strategie der NATO, aber das könnt ihr dann alles in der Datenschleuder in nächster Zeit lesen. Gut, noch ganz kurz, dann komme ich auch zum Schluss. Im Juli war ich in New York auf der H2K-Konferenz, also Hope2K. Das hat Nachwirkungen insofern, als dass die 2600 eine unserer Bruderschwesterorganisationen in Amerika, die, kann man sagen, eine Zeitschrift rausgibt, die so ein bisschen maßgeblich von Emanuel Goldstein betrieben wird, die sind ja auch gerade angeklagt wegen der Verbreitung des Entschlüsselungscodes für digitale Videodisk, diesem DCSS. Die haben auf ihrer Website entsprechende Links gehabt und wurden halt, das war ganz geschickt gelegt, also am Wochenende war die Konferenz der amerikanischen Hacker und unmittelbar drauf habe ich eine Woche im Gerichtssaal gesessen und die Klage der Motion Pictures of America Association gegen eben die 2600 mir sozusagen reingezogen. Immanuel Goldstein ist heute hier, ich weiß nicht, ob er jetzt hier schon im Raum sitzt, im unmittelbaren Anschluss hier dran wird er ja noch ein paar Worte sagen zur Situation in Amerika und dann seinen Film vorstellen, der im Wesentlichen über das Kevin Mitnick Movement und so ein bisschen die Behandlung von Hackern in Amerika geht. Und das also gleich im Anschluss. Jetzt bin ich August Hackschiff, vielleicht mag Jens dazu was sagen oder lieber nicht?
Ja, es gab das Hackschiff, war eine schöne Sache, sehr gut angekommen. Wir sind einen Tag lang auf dem Rhein rauf und runter gefahren.
Mit fast Internet
angehen. Ja, fast Internet, also es war sozusagen ähnlich organisiert wie hier und das Ufer war in Sichtweite. Nee, war eine schöne Sache, vor allen Dingen, weil es dieses Jahr kein Camp in Deutschland oder im europäischen Ausland gab und man im Sommer ja auch ein bisschen entspannen und hacken möchte. Es war eine nette Party und ich denke, irgendwie die Leute hatten ihren Spaß und in Köln hat uns das gezeigt, irgendwie in der Richtung wollen wir gerne mal weitermachen.
Wobei man dazu anmerken sollte, dass und werd da morgen ein bisschen drauf eingehen. Also ich kann jedenfalls schon mal andeuten, Icon ist im sogenannten wirklichen Leben noch viel absurder als alles, was man noch mal lesen kann. Es ist wirklich ein großes Abenteuer. Gut, zum Dezember hat Jens noch einen Punkt.
Ja, im Dezember kommt der rote Faden dann wieder zurück. Es rollt sich irgendwie alles auf. Es geht diesmal um Telefongesellschaften, die gerne viele Kunden generieren möchten. Und aus diesen Kunden ist ihnen irgendwie sozusagen jedes Mittel recht. Und wenn man sich die Zahlen einfach anguckt, irgendwie, ich glaube, 80% aller Handys, die mittlerweile irgendwie neu in Betrieb genommen werden, gehen mit sogenannten Prepaid-Cards an die Kunden. Diese Handys sind modifiziert und weisen ein Problem auf, das uns, glaube ich, auch noch in der Zukunft viel Spaß machen wird. Dieses Problem heißt SIM-Lock, das heißt also, dieses Handy kann nur mit der Karte, die ausgegeben ist, oder nur mit einer Karte des Netzbetreibers benutzt werden. Die Theorie ist dahinter, dann mit den überhöhten Gesprächskosten wird dann irgendwie dann auch mal ein Profit generiert und an der Börse sieht das irgendwie ganz gut aus, wenn man die Kundenzahlen dann vorstellt, auch wenn alles irgendwie nur Lüge ist. Das Problem ist dabei, sobald irgendwie diese SIM-Lock-Geschichte ja geknackt wird und ja klar, sowas ist halt schon gelaufen, kann das alles nicht mehr funktionieren. Aus dem näheren Chaos-Umfeld ist das dann ja zwei Schülern teuer zu stehen gekommen, die auf einer Webseite, wo Informationen über Mobiltelefone und wie man mit ihnen Spaß hat, hatten sie dann halt auch einen Link zu einer Organisation aus einem Umfeld, das uns eigentlich nicht so richtig gut gefällt, die dann halt auch die Entsperrung von SIM-Lock-kastrierten Handys vornimmt. Und allein aufgrund dieser Information, aufgrund dieses Links, hatten sie dann irgendwie eine Gerichtszustellung, Sachen davon den Anwälten sowohl des Herstellers des Mobiltelefons als auch des Netzbetreibers. Streitwert war angesetzt mit 2 Millionen Mark. Andi hat das mit der Bitverteuerung schon ganz gut irgendwie gesagt. Wenn man sich überlegt, dass das irgendwie so 10, 12 Bits sind, die da irgendwie in der Software des Handys geändert werden müssen, frage ich mich, wo das alles enden soll.
Also auf gut Deutsch, was passiert ist, ist, dass die Mobilfunkfirmen genauso wie die Hersteller behaupten, dass wenn man ein Telefon im Laden kauft, zum Preis von, sagen wir, 100 Mark oder 50 Mark oder was auch immer, dass einem das eigentlich noch gar nicht gehört, beziehungsweise, dass man gegen die Lizenzbestimmung der das Mobilfunkgerät betreibenden Software verstößt, wenn man eben beispielsweise urheberrechtlich verstoßend eine neue Software, nämlich eine Software von einem Gerät selber Bauart, aber eben ohne diese Sperre, die bewirkt, dass man eben nur die SIM-Karte des jeweiligen Providers nutzen kann, wenn man die einfach rüber kopiert. Und den Jungs wurde einfach sozusagen als Streitwert eine Summe angegeben, die einem großen deutschen Elektronikunternehmen, das in Süddeutschland ansässig ist und dem einige auch behaupten, es sei eine Bank, eben dadurch entstanden ist, dass ein entsprechendes Mobilfunkunternehmen einen Auftrag storniert hat, weil dieses große deutsche Elektronikunternehmen irgendwann mal gesagt hat, dass sie im Wesentlichen ja dann doch nicht in der Lage seien, für diese SIM-Lock-Funktion tatsächlich eine Funktionsgarantie mitzugeben. Und also das heißt auf gut Deutsch, alleine das Verbreiten von Informationen, auch wenn in der Tat der Link eigentlich zu einer Firma von guten Familienvätern waren, die auch nicht die Informationen verbreitet haben, sondern eben die Geräte, mit denen man die Dinger entsperren kann. Also über den Link kann man jetzt diskutieren, aber das ist schon ein bisschen absurd, wie teuer im Moment solche Sachen hier werden. Gut, so, und jetzt hat Wau noch so ein paar Punkte aus eigenen...
Stopp, da war noch
Alex was. Dazwischen. Moment, genau, ein Punkt war noch, Entschuldigung, den habe ich fast vergessen. Jetzt gerade im Dezember zu dem letzten, genau, und dann kommt noch der andere Punkt. Dann nimm dir doch mal ein Mikro oder was?
Ja. Hi, ich bin Asterix, ich bin Jurist und habe mich ganz kurz im Dezember mit dieser Sache aus...